Ich bin sehr frustriert, dass die EU nicht in der Lage ist, den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen, um humanitäre Hilfe zuzulassen, so die schwedische Außenministerin Stenegard.
Beim EU-Außenministertreffen in Kopenhagen. Vorher hatte unter anderem Deutschland erklärt, dass es keine neuen Strafmaßnahmen gegen Israel unterstützen wird.
Die USA verwehren Palästinenserpräsident Abbas die Einreise zur UN-Vollversammlung.
Die EU-Außenminister sind sich auch bei Sanktionen gegen Russland uneinig.
In der Ukraine gab es Tote und Verletzte bei Angriffen auf die Stadt Saporischschja.
Und der ukrainische Präsident Zelensky warnt vor einer russischen Großoffensive im Donbass. Hallo, ich bin Inken Henkel.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, den 30. August um 15 Uhr. Seit Donnerstagabend tagen die EU-Außenminister in Kopenhagen. Sie beraten da über die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen und versuchen zu einer gemeinsamen Haltung zu finden. Eine wichtige Frage war dabei, wie die EU Einfluss auf Israel nehmen könnte, um das militärische Vorgehen im Gazastreifen zu stoppen und die katastrophale humanitäre Lage dort zu verbessern. Warum tun sich eigentlich die EU-Länder so schwer mit Sanktionen gegen die Regierung Netanyahu?
Berechtigte Frage. Viele Länder wollen den Kurs gegenüber Israel verschärfen und Sanktionen verhängen. Auch der deutsche Bundeskanzler hatte ja kürzlich entschieden, dass keine Waffen mehr an Israel geliefert werden, die im Gazakrieg eingesetzt werden könnten. Jetzt liegt allerdings ein Vorschlag auf dem Tisch, der die Forschungszusammenarbeit betrifft. Und da stellt sich Deutschland quer. Warum? Das erklärt unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Deutschland gehört immer zu den Ländern in der Europäischen Union, die sehr vorsichtig sind mit Kritik an Israel. Und in diesem konkreten Fall, um den es jetzt geht, also die Forschungszusammenarbeit, sieht der deutsche Außenminister Johann Wadephul gar keinen Zusammenhang mit der Politik der Regierung Netanyahu. Er sagt, wenn die EU die ganze wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Israel aufkündigen sollte, dann würde das gar nichts an den Gaza-Plänen der israelischen Regierung ändern. Das hätte allenfalls Folgen für die Zivilgesellschaft. Das ist die deutsche Position. Einige andere Länder sehen das ähnlich. Italien und Ungarn sind dabei, auch Tschechien und einige osteuropäische Länder. Und das bedeutet, die nötige Mehrheit für die Sanktionen gegen Israel kommt wahrscheinlich nicht zustande.
Deutschland steht also als Verhinderer da, zusammen mit anderen Ländern.
Genau. Und besonders die schwedische Außenministerin und die EU-Außenbeauftragte Kallas haben sich sehr enttäuscht geäußert. Hören wir dazu mal unsere Korrespondentin Sabrina Fritz, die Konferenz in Kopenhagen mitverfolgt.
Wer schon einmal unter Bekannten eine Diskussion zum Nahostkonflikt miterlebt hat, kann erahnen, was sich beim Treffen der 27 EU-Außenminister in Kopenhagen gerade abspielt. Die Leiterin der Runde, die EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas, ist jedenfalls nicht sehr optimistisch, dass sich die 27 Staaten zu Sanktionen gegen Israel durchringen werden. Ich bin nicht sehr optimistisch, denn selbst für den Vorschlag, Israel aus dem Horizon-Programm auszuschließen, gibt es keine Mehrheit, sagt sie. Mit dem Horizon-Programm wird Forschung in Israel unterstützt. Der deutsche Außenminister Wadephul erinnert in Kopenhagen daran, dass Deutschland die Waffenlieferungen an Israel eingeschränkt habe. Das sei viel wirkungsvoller. Andere Länder sehen das anders. Die Niederlande und Schweden haben vor dem Außenministertreffen einen Brief an die EU-Kommission geschrieben und Sanktionen gegen Israel gefordert. Ich bin sehr frustriert, dass die EU nicht in der Lage ist, den Druck auf die israelische Regierung zu erhöhen, um humanitäre Hilfe zuzulassen, so die schwedische Außenministerin Stenegard.
Verbesserungen für die leidende palästinensische Zivilbevölkerung sind also nicht in Sicht. Und jetzt sollen deren Vertreter inklusive Palästinenserpräsident Abbas nicht mal zur UN-Vollversammlung reisen dürfen?
Ja, so ist es wohl. Erst kam gestern Abend aus den USA die Nachricht, dass schon erteilte Einreisegenehmigungen für PLO-Leute, aber auch für Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde zurückgezogen werden. Und in der Nacht hieß es dann noch dazu, dass auch Palästinenserpräsident Abbas die Einreise verweigert wird. Er kann also, Stand jetzt, nicht an der UN-Vollversammlung teilnehmen, die im September in New York stattfindet.
Und wie begründen die USA das Verbot? Das kommt doch überraschend, oder?
Das Außenministerium hat dazu mitgeteilt, dass die PLO und die Autonomiebehörde erstmal, so wörtlich, Terrorismus konsequent ablehnen müssten, bevor sie als Partner im Friedensprozess in Betracht gezogen werden könnten.
Das ist ja jetzt während des EU-Außenministertreffens in Kopenhagen passiert. Wie haben die denn darauf reagiert? War da was zu erfahren?
Ja, allerdings. Hören wir noch mal kurz Sabrina Fritz.
Immerhin hätte Frankreich die Initiative für eine Zwei-Staaten-Konferenz in New York angestoßen, heißt es in Kopenhagen. Wenn nun Vertreter der Palästinenser-Regierung daran nicht teilnehmen können, sei das nicht akzeptabel, so der irische Außenminister Simon Harris. Er fordert die EU auf, diese Entscheidung aus Washington auf Schärfste zu verurteilen. Aber dazu wird es nicht kommen. Einstimmigkeit in der Außen- und Sicherheitspolitik ist unter den 27 Mitgliedstaaten kaum mehr herzustellen. Deshalb soll am Nachmittag darüber diskutiert werden, welche Alternativen es zur Einstimmigkeit geben kann.
Mit diesem Einstimmigkeitsprinzip werden ja immer wieder wichtige Entscheidungen blockiert. Ein Ausweg wäre, wenn in mehr Fällen Mehrheitsentscheidungen genügen würden.
Ja, stimmt. Noch ist es aber so, dass das Veto eines einzelnen Staats dem Willen der 26 anderen im Weg stehen kann. Das zeigt sich gerade in Kopenhagen wieder bei dem Außenministertreffen und zwar auch in der Diskussion über den Umgang mit Russland. Was sich da abspielt, fasst Sabrina Fritz so zusammen.
Wenn es um Hilfe für die Ukraine geht, legt sich vor allem Ungarn quer. Das Land blockiert 6 Milliarden Euro, mit denen Waffen für die Ukraine gekauft werden könnten. Aber auch die übrigen EU-Mitgliedstaaten sind im Fall der Ukraine nicht immer einer Meinung. Beispiel die eingefrorenen russischen Gelder in Höhe von über 200 Milliarden Dollar. Einige Länder möchten sie für die Ukraine-Hilfe verwenden. Deutschland ist dagegen. Der deutsche Außenminister Wadephul findet, dass erstmal alle Länder ihre Zusage an die Ukraine erfüllen sollen.
Ich kann sagen, nur erfüllte Unterstützungszusagen bringen Russland an den Verhandlungstisch. Und da sollten wir uns miteinander ehrlich machen und schauen, was noch getan werden kann.
Und so wird man weiter am 19. Sanktionspaket arbeiten, wohl wissend, dass dies keine Wende im Kreml bewirken wird, aber vielleicht zumindest eine Störung in der russischen Wirtschaft.
Russland scheint sich allerdings nicht sonderlich stören zu lassen, denn auch vergangene Nacht hat es wieder massive Luftangriffe auf die Ukraine gegeben.
Ja, die Ukraine spricht von Angriffen mit über 500 Drohnen, 37 Marschflugkörpern und 9 ballistischen Raketen. Zwar seien davon die meisten Geschosse abgefangen worden, aber eben nicht alle. Und so hat es auch in dieser Nacht wieder mindestens einen Toten und viele Verletzte gegeben, wie Nils Buhler aus Kiew berichtet.
Stark getroffen wurde vor allem die Großstadt Saporizhia im Südosten des Landes. Ivan Fedorov, Leiter der örtlichen Militärverwaltung, fasst die Nacht im ukrainischen TV-Kanal 24 zusammen. Der Angriff erfolgte in mehreren Wellen. Zuerst um 22 Uhr kam die erste Drohne. Dann gab es massenhaft Einschläge von Drohnen. Gegen 2.30 Uhr nachts flogen erneut Drohnen. Das war dann ein massiver Angriff auf die Stadt, auf Wohngebiete. Und etwas später um 4 Uhr morgens wurden Marschflugkörper sowie ballistische Raketen auf die Stadt abgeschossen. Landesweit meldeten die Behörden Dutzende Tote und Verletzte, unter ihnen auch Kinder. In Saporizhia sind insgesamt 14 Mehrfamilien- und 40 Einfamilienhäuser beschädigt worden. Im Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender Suspilne erzählen zwei Hausbewohnerinnen, wie sie den Angriff erlebt haben. Als ich die Explosionen gehört habe, war das ganze Haus unter einer Staubwolke verschwunden. Das war sehr schrecklich. Als ich die Wohnung erreichen konnte, war meine Tür verbogen. In der Wohnung schlief mein Mann. Gott sei Dank war alles in Ordnung. Er ist unverletzt. Die Menschen haben aus den Fenstern um Hilfe geschrien. Sie hatten Angst zu ersticken. Alles stand in Flammen. Teile von Möbeln, Kühlschränken lagen herum. Auch die Großstadt Dnipro wurde angegriffen. Dabei wurde Energieinfrastruktur getroffen. Weitere Attacken wurden unter anderem im Westen, in der Region Chmelnytskyi und in Lutsk gemeldet.
Wenn man die Meldungen über Tote, Verletzte und Angriffe der letzten Tage so hört, dann scheint ein Ende des Krieges sehr weit weg zu sein. Dabei wurde vor kurzem in Alaska und dann auch in Washington noch über mögliche Verhandlungen gesprochen.
Ja, und da stand sogar ein Treffen zwischen Selenskyj und Putin im Raum. Aber viele haben da auch bezweifelt, dass Putin überhaupt Interesse an Frieden hat. Im Gegenteil, er könnte die diplomatischen Bemühungen dazu genutzt haben, um jetzt umso härter zuzuschlagen. Das ist zumindest die Meinung eines Experten im ukrainischen Radio. Nochmal Nils Buhler.
Der Militäranalyst Denis Popovic erklärt in einem Interview mit dem Radiosender NW, warum Russland nach einer Zeit mit wenigen Attacken nun wieder vermehrt und heftiger angreift. Wir erinnern uns an die Treffen mit dem US-Sondergesandten Witkoff. Wir erinnern uns an den Gipfel in Alaska. Wir erinnern uns an den Gipfel in Washington. Es gab also eine Aktivierung des Verhandlungsprozesses und dieser führte zu einer Pause bei den massiven Angriffen. Während dieser Pause sammelte der Feind Angriffswaffen, sowohl Raketen als auch Drohnen. Wir verstehen sehr gut, dass er die Produktion nicht eingestellt hat. Diese angesammelten Waffen würden nun abgefeuert, so der Militärexperte.
Offenbar will Putin also so viele Fakten schaffen wie irgend möglich, bevor er sich auf Verhandlungen einlässt.
Und bisher hatte durchaus Erfolg damit. Die russische Armee rückt wohl in der Region Donetsk im Osten der Ukraine weiter vor und hat da schon wieder ein weiteres Dorf eingenommen. Das meldet zumindest das russische Verteidigungsministerium. Und Selenskyj warnt schon vor einer neuen russischen Großoffensive in genau diesem Gebiet, dem Donbass. Er spricht von einer massiven Konzentration russischer Truppen. 100.000 Soldaten sollen da sein. Und die würden einen Vorstoß auf die Stadt Pokrowsk vorbereiten. Das ist ein strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt in der Gegend. Selenskyj rechnet jedenfalls fest mit einer solchen Offensive. Gleichzeitig sagt er aber auch, die Ukraine sei darauf vorbereitet und habe die Lage unter Kontrolle. Gleichzeitig hat er Europa, die USA und die ganze Welt wieder dazu aufgerufen, entschlossener gegen Russland vorzugehen. Und da fordert er zum Beispiel harte Zölle gegen Staaten, die Russland unterstützen, aber auch weitere Sanktionen gegen Russland.
Ja, nur wie wir eben gehört haben, tut sich die EU weiter schwer damit, eine gemeinsame Linie zu Sanktionen gegen Russland zu finden. Was ist mit den USA? Verliert Donald Trump langsam die Geduld mit Putin?
Das ist schwer zu sagen. Das ging ja schon ein paar Mal hin und her. Die USA stellen zumindest gerade Moskaus Willen zum Frieden in Frage. Der US-Diplomat John Kelly hat vor dem UN-Sicherheitsrat Zweifel an der Ernsthaftigkeit von Russlands Friedenswillen geäußert und einen sofortigen Stopp der Angriffe auf zivile Gebiete gefordert. Gleichzeitig bemüht Trump sich aber nach Angaben aus dem Weißen Haus weiterhin um ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj. Es ist also weiter alles offen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Inken Henkel aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.